Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, 8. Juli, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit dabei seid und nicht wie die Dänen euch verabschiedet habt. Na, böse.
Ja, das ist böse. Heute Morgen tut es nicht mehr ganz so weh. Also nicht, dass ich jetzt großer Dänen-Fan bin, aber ich hätte es ihnen irgendwie dann doch schon, sagen wir mal so, vom Herzen her gegönnt. Gestern Abend war ich ganz schön prastig. Naja, gut.
Ist so ähnlich wie Roger Federer, der tut mir ja auch leid, dass er in Wimbledon raus musste.
Ja, das stimmt allerdings. Auch das gleich noch ein Thema.
Gucken wir auch gleich nochmal drauf.
Und all diese Themen, die wir jetzt gleich auch behandeln werden, haben wir natürlich in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen des Sportinformationsdienstes SID zusammengetragen, denn es sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Nagelsmann sagt, er ist kein Zauberer, aber er hat einen klaren Plan für Bayern.
Unsere Tennisexperten erklären, darauf kommt es für Angelique Kerber im Halbfinale gegen Barty heute an.
Und mit Skydiving und viel Spaß, die nordischen Kombinierer, die starten in die Olympiasaison. Jetzt fangen wir hier schon mit Wintersport an.
Allerdings wird schon ganz kalt. Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette. Das ist die Rubrik mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, den sportlichen Geburtstagskindern. Und wir gucken ein bisschen zurück in der Sportgeschichte. Was passierte am heutigen Tag?
Und wir gucken zurück auf gestern Abend. Wir haben es ja schon kurz angerissen. Halbfinale bei der EM. Dänemark gegen England. Die Engländer gewinnen in der Verlängerung mit 2-1. Ja, was hat uns denn dieses zweite EM-Halbfinale jetzt für das Finale gegen Italien verraten? Zwei analytische Schlussfolgerungen in je ungefähr 40 Sekunden. Ich fürchte, wir kommen nicht ganz aus. Ein bisschen Nachspielzeit wird es geben. Andreas, fang mal an.
Na, gucken wir mal. Für mich war es ein tolles und ein so lala Halbfinale, denn das gestern doch eine ganze Portion unter dem rassigen Ersten. Da war ganz viel Kampf gestern, aber nach der 70. Minute eben auch ganz viel Krampf. Und die Engländer, die müssen ihre Kampftugenden am Sonntag im Finale zeigen, denn allein mit der spielerischen Qualität ist das nicht zu lösen. Italien einfach in jeder Hinsicht zu gut und zwar ausgewogen, gut und viel besser. Italien kann sich meiner Ansicht nach nur selbst schlagen. Wenn die im Hotel Fernseher angehabt haben und zugeschaut haben, dann mussten die sich vor Angst nicht in die Hose machen. Die Dänen, also in der Verlängerung stehend K.O., aber eigentlich schon ab der 70. die Engländer, viel zu ideenlos. Am Ende entscheidet ein für mich lächerlicher Elfmeter dieses Halbfinale. Es ist bitter, wie unverständlich. Es wird jedes Tor überprüft. Und da lässt man sowas dann, so einen wichtigen Strafstoß, lässt sich für mich schon auch täuschen, denn das war meiner Ansicht nach das, was der Spieler wollte. England hat quasi eine absurde Heim-EM im Covid-Mekka. Und alles Fußballglück dieser Welt, aber wer den Fußball liebt, der hält am Sonntag zu Italien.
Sowieso, aber wie sollen die sich auch in die Hose machen? Die haben doch gar keine mehr.
Das stimmt allerdings, ja.
Na, dann will ich nochmal meine 40 Sekunden hier ausfüllen. Jordan Pickford, der hat zwar nur den Gegentrefferrekord von der Legende Gordon Banks um eine Minute verbessert. 721 Minuten ist er jetzt ohne Gegentor geblieben. Aber dann kam der Freistoß zum 0-1 gegen Dänemark und da sah er nicht wirklich gut aus. Also er ist für mich ein Schwachpunkt Englands, auch gegen Italien am Sonntag. Und ansonsten, ja, können die Engländer auf ihre Fitness bauen. Das ist ein großes Plus. Ansonsten habe ich nicht allzu viel gesehen wie du, was Italien in der Kompaktheit und Geschlossenheit groß gefährden könnte. Gegen die kaputten Dänen haben die Engländer erst in der Verlängerung mit ganz viel Glück in verschiedenen Bereichen den Gnadenstoß dann setzen können. Und auch das Heimpublikum in Wembley, das wirkte jetzt nicht zwingend einschüchternd. Aber nochmal, die Engländer, die sind fit, haben genug Luft für 120 Minuten, nur Elfmeter können sie einfach nicht. Und Nachschuss gibt es ja im möglichen Shootout nicht. Also ich würde sagen, Football's leaving home.
Und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung und vielleicht ja auch eurem Experten-Tipp für das Finale am Sonntag an die 0331 298 5028.
Stand jetzt aktuell.
Da ist er also, der neue Trainer des FC Bayern München, Julian Nagelsmann. 20 Millionen Ablöse hat er die Münchner gekostet, einen 5-Jahres-Vertrag hat er bekommen und jetzt hat er sich gestern offiziell der Presse in seinem neuen Amt vorgestellt und erstmal offiziell Manuel Neuer als Kapitän bestätigt. Leroy Sané hat er Rückendeckung gegeben und auch die Kompetenzfrage in der neuen Bayern-Führung hat er klar abgesteckt, aber sich zunächst natürlich erstmal über den neuen Job gefreut.
Meine Frau kommt aus München, unweit vom Trainingsgelände. Also es ist natürlich ein herausragendes Gefühl, wenn du in deiner Heimatstadt beim größten deutschen Club arbeiten kannst. Ich glaube, die Passung gibt es einfach nicht häufig, weil es gibt diesen großen Club einfach nur einmal und nicht 15 Mal in Deutschland. Und von dem her ist das schon eine außergewöhnliche Situation. Ich freue mich sehr drüber.
Und Nagelsmann will offensiven und mitreißenden Fußball bieten. Das kündigte er an. Natürlich auch hier und da mal was Neues einbringen, aber definitiv nicht alles auf den Kopf stellen, sondern an Bewährtem festhalten. Und deshalb bleibt die Kapitänsbinde auch definitiv bei Manuel Neuer. Das machte Nagelsmann deutlich.
Ich glaube, er ist ein herausragender Kapitän. Ich habe ihn jetzt selber als Kapitän natürlich in meiner Mannschaft noch nicht erlebt, aber ich habe aus Gesprächen, aus Beobachtung natürlich festgestellt, dass er ein herausragender Kapitän ist und er wird es auch bleiben.
Nun sind die Bayern-Profis ja alles gestandene Stars, hochdekoriert, mit Titeln, zum Teil ja auch älter als der neue Trainer. Neuer zum Beispiel, der ist 2 Jahre älter als Nagelsmann. Kann das denn aus Sicht des neuen Trainers zum Problem für ihn bei Bayern werden?
Ja, das ist natürlich schon ein kleiner Unterschied. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, das ist gar kein Unterschied, würde ich lügen. Das ist ein kleiner Unterschied, keine Frage. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Art und Weise, wie man mit den Spielern umgeht, wie man mit ihnen spricht. Jeder Spieler beim FC Bayern möchte realisieren, dass man Gespräche mit ihnen führt, dass man sich um sie kümmert, dass man die Spieler versteht, versucht, sich in ihre Lage zu versetzen, ihre Wünsche zu verstehen. Aber natürlich auch in allererster Linie sich zu entwickeln und sich zu verbessern. Jeder Spieler, der bei Bayern ist, habe ich vorhin schon mal erwähnt, möchte besser werden. Und wenn ein Spieler das realisiert, dann glaube ich, ist es keine Frage des Alters. Die Frage wird eigentlich immer nur im Fußball oder im Sport gestellt. Es liegt aber daran, weil die Spieler einfach sehr, sehr jung sind. Ja, ich bin auch noch jung, aber wir werden das hinbekommen. Ich glaube, ich werde mit den Spielern gut umgehen und werden merken, dass ich jetzt nicht von oben herab oder extrem autoritär auftrete. Das habe ich noch nie gemacht und werde ich natürlich auch hier nicht machen. Und die Spieler haben alle einen guten Charakter und sind offen. Und von dem her wird das kein Problem, dass der Manu ein paar Tage älter ist als ich.
Und dann muss natürlich auch noch über Leroy Sané gesprochen werden, über den Mann, der aktuell so sehr in der Kritik steht. Wie steht er denn zu ihm?
Ich glaube, wir tun alle gut daran, Leroy ein bisschen auch in Ruhe zu lassen, gerade was das mediale Thema angeht. Ich glaube oder verstehe auch, dass es natürlich ein Spieler ist, über den man viel berichten kann und über den man viel berichten möchte. Aber ich glaube, dass es ihm gut tut und dass wir dann auch Konstanz und gute Leistung von ihm sehen, wenn wir ihn medial ein bisschen in Ruhe lassen. Dass auch keine Fans wie bei der Nationalmannschaft dann hin und wieder pfeifen, wenn was nicht gelingt, sondern er hat herausragende Qualitäten, er hat einen unfassbaren Speed, ist einer der besten 1-gegen-1-Spieler.
Was hat sich Nagelsmann denn ausgedacht für Sané? Wie will er es schaffen, dass Sané diese Qualitäten, die er ihm bescheinigt hat, dann auch tatsächlich öfter und vor allen Dingen regelmäßig abruft?
Was habe ich mir ausgedacht? Ich bin jetzt kein Hexer und auch kein Zauberer, sondern es geht darum, im Training ihm die Räume zu zeigen, wo er sich aufhalten soll, die Räume zu zeigen, wo er seine Qualitäten auf den Platz bringt, seine Quote nach oben zu schrauben, was Tore und Assists angeht. Und dann ist natürlich auch der innere Antrieb eines jeden einzelnen Spielers gefordert. Ich kann die Spieler unterstützen, auf ihrem Weg begleiten, ein gutes Training anbieten, eine ordentliche Ansprache machen und versuchen, sie in die richtige Richtung zu bringen. Die Schritte dann müssen sie selber gehen. Und das weiß Leroy auch wir hatten schon Kontakt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir einen stärkeren und verbesserten Leroy sehen, der dann hoffentlich auch einen großen Impact auf die Erfolge vom FC Bayern nächstes Jahr haben wird.
Und Impact soll auch Leon Goretzka bei Bayern natürlich weiter haben, möglichst lange, wenn es nach Nagelsmann ginge.
Natürlich ist Leon ein sehr wichtiger Spieler und ich freue mich, dass er da ist und dass er nach seinem Urlaub wieder kommt und würde mich auch sehr freuen, viele Jahre der hoffentlichen Ära, von der wir jetzt ein paar Mal schon gesprochen haben, auch mit ihm zusammen zu haben, weil ich sehr viel von ihm halte, weil ich, glaube ich, eine herausragende Zusammenarbeit mit ihm haben werde, weil er einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler in Europa ist und den hat, glaube ich, jeder gerne in seinen Reihen und er ist bei uns und deswegen würden wir ihn auch gerne behalten.
Und wie viel Mitspracherecht hat Nagelsmann bei Kader- und Transferfragen, wenn es da um neue Spieler geht, beziehungsweise wenn es darum geht, Spieler wie Goretzka zu halten? Wie sind da die Kompetenzen zwischen ihm und dem restlichen Teil der Führung, Salihamidzic und Kahn, geregelt?
Ich habe mir jetzt nicht vertraglich irgendwas eintragen lassen, sondern für mich ist es ganz normal, sich auszutauschen, gewisse Dinge zu besprechen. Wir werden jetzt auch nicht jedes Telefonat, was der Bratz mit irgendeinem Berater führt, aufdröseln und im Detail besprechen, sondern wenn wichtige Entscheidungen anstehen, dann sitzen wir zusammen, Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic, ich, Herbert Heiner und diskutieren die Dinge. Ich glaube, das ist ganz normal und wie gesagt, am Ende bin ich schon der Überzeugung, dass ein Club immer noch den Hut aufhaben sollte.
Julian Nagelsmann zum Start seiner Amtszeit beim FC Bayern. Ein 5-Jahres-Vertrag hat er bei den Münchnern. Wir sind gespannt auf die erste Spielzeit unter dem neuen Trainer. Vielen Dank an die Kollegen vom Sportinformationsdienst für die Übermittlung der O-Töne aus der Pressekonferenz.
Stand jetzt aktuell.
An Winter möchte aktuell natürlich noch keiner so richtig gerne denken, aber während wir alle mit den hohen Temperaturen kämpfen oder vielleicht auch die Sonne einfach nur genießen, da müssen die Wintersportler natürlich trotz strahlenden Sonnenscheins schon die Grundlagen für die neue Wintersaison legen. Ist ja immerhin eine Olympiasaison und die nordischen Kombinierer, die starten in die Präparation für Peking 2022 mit einem ganz speziellen Flugtraining, mit Bodyflying-Training in einer Indoor-Skydiving-Anlage nahe München und mit dabei natürlich auch Kombinierer Erik Frenzel, siegfacher Weltmeister und Olympiasieger. Fliegen seid ihr ja gewohnt, Erik Frenzel. Ist das ein Training fürs Skispringen? Passt das?
Ja gut, das ist an sich erstmal ein bisschen ein schwieriger Vergleich. Wir liegen erstmal ganz anders in der Luft natürlich, als wir hier in dem Dome drin sind. Aber dennoch macht es immer sehr viel Spaß und man kann für die Schanze auf jeden Fall das Gefühl der Luft irgendwo mitnehmen, zu sagen, dass kleinste Bewegungen einfach sehr viel ausmachen und das für sich so ein bisschen einschätzen zu lernen, wie muss ich auf gewisse Dinge reagieren, weil, wie gesagt, gewisse Muskelanspannungen bewirken hier schon sehr, sehr viel. Das ist sicherlich auf der Schanze nicht so extrem, aber es zeigt schon mal auf, dass in der Ruhe die Kraft doch auch auf der Schanze ganz gut hilft.
Aber wie schätzt ihr solche Aktionen generell ein? Hilft das, die Vorbereitung aufzulockern?
Ja, cool. Also es ist natürlich viel, viel Abwechslung für uns, mal zu sagen, mal so ein Highlight zwischendrin zu haben und einfach ein bisschen Spaß zu haben, mal fernab eben von Schanze oder Loipe. Von dem her hilft es doch dann auch wieder, wenn man wieder zurück ist, wieder den Fokus wieder doch auch wieder gut zu finden.
Jetzt seid ihr ja eigentlich doch erst ganz frisch im Training. Ist die Motivation da jetzt schon wieder flöten?
Nein, es ist alles gut. Ein bisschen Sommertraining haben wir ja noch und ich glaube, unsere Trainer haben dieses Jahr einen sehr guten Plan aufgestellt mit viel Abwechslung und von dem her fühle ich mich momentan noch gut motiviert.
Hilfreich für eine gute Motivation ist natürlich auch die Breite im Kader. Die hält vor allen Dingen ja auch den Fokus dann eigentlich wach. Aktuell seid ihr im deutschen Team ja gut bestückt. Wie beurteilt Erik Frenzel diese Konkurrenzsituation?
Das ist natürlich schon sehr angenehm, gerade für mich als älteren Athlet zu sagen, die Jungen kommen nach, sie drücken, sind motiviert und wollen natürlich auch einen so ein bisschen reizen und natürlich vorbeikommen an einem. Und da dann baut sich natürlich eine gewisse Teamdynamik auf, die natürlich hilft, sich da gemeinsam weiterzuentwickeln. So in unseren besten Zeiten war es eben auch so, dass halt einfach wir von der großen Breite profitiert haben, womit wir dann einfach in der Spitze vorangekommen sind.
Ziel ist natürlich Olympia und entsprechend eine Medaille, natürlich auch gerne sicherlich Gold. Wie ist denn das angesichts der Konkurrenz, speziell jetzt aus Norwegen, aber auch im eigenen Team, denn machbar?
Indem man gut springt und schnell läuft, also und das ist am besten noch besser als sie. Die haben natürlich ein sehr, sehr hohes Niveau, gerade was auf der Schanze betrifft und sind läuferisch extrem konstant auch geworden und das muss unser Ziel, unser Anspruch sein, das auch eben zu erreichen und zu sagen, da dran zu sein, um dann eben schon einfach auch zu zeigen, dass mit uns zu rechnen ist und vielleicht auch sie somit ein bisschen zu Fehler zu bewegen.
Erik Frenzel mit einem Vorausblick auf die neue Weltcup-Saison der nordischen Kombinierer. Dauert ja noch ein bisschen, bis die Wintersaison wieder losgeht, aber die Jungs und Mädels, die testen schon mal für den Olympiawinter.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Das ist eine echte Sensation und vielleicht auch das Ende einer großen Karriere auf dem heiligen Rasen in Wimbledon. Robert Hukac deklassierte im Viertelfinale den achtfachen Wimbledon-Sieger Roger Federer mit 6:3, 7:6 und Achtung, 6:0. Und das in nur einer Stunde 48 Minuten. Ein Fiasko für den Maestro aus der Schweiz, aber natürlich der größte Triumph seiner Karriere für den 24-jährigen Polen. Also nicht, was die Turniere angeht, denn der Weltrang ist ein 73. Der gewann Anfang April sein erstes Masters in Miami. Danach verlor er aber bis auf eine einzige Ausnahme vor Wimbledon jedes Match. Ob Federer jemals wieder in Wimbledon spielen wird, ist fraglich.
Spieler wie Hukac stehen in den Startlöchern. Er hat uns Veranstaltern das Messer auf die Brust gesetzt. Das hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gesagt und den Funktionär der UEFA in der Zeit scharf kritisiert und ihm Erpressung vorgeworfen. Die Botschaft war doch klar, wenn wir keine Zuschauer zulassen, sagt Reiter, verlieren wir die Spiele. So etwas habe ich noch nie erlebt. Allerdings muss man auch sagen, es gehören zum Erpressen natürlich auch immer zwei. Einer, der erpresst und einer, der sich erpressen lässt. Und OB Reiter hat letztlich auch 14.000 Zuschauern den Eintritt in die Allianz Arena ermöglicht. Allerdings ist das natürlich weit jetzt auch zum Beispiel von diesen Zahlen, die in England da jetzt zugelassen wurden, entfernt. Also Vernunft, Unvernunft, ich mag es nicht beurteilen. Wir müssen die Zeit wahrscheinlich abwarten.
Geburtstagskind des Tages.
Stellvertretend für alle Geburtstagskinder des Tages. Gratulation herzlich an viele Prominente, zum Beispiel Happy Birthday, 69. Geburtstag von Ulrich Wehling, der ehemalige nordische Kombinierer, gehörte in den 1970er Jahren zur Weltspitze, gewann zwischen 72 und 1980 dreimal olympisches Gold im Einzel für die DDR. Nach seiner aktiven Karriere wurde er dann Funktionär und war unter anderem von 1992 bis 2012 Renndirektor des Internationalen Skiverbandes, der FIS.
Und wir gratulieren Virgil van Dijk zum 30. Der Niederländer, der erholt sich ja Stand jetzt noch von seinem Kreuzbandriss, der ihn beim FC Liverpool auf Eis gelegt hatte, dort natürlich ein riesiges Loch im Abwehrzentrum gerissen hatte und auch sicherlich der Nationalmannschaft der Niederlande nicht direkt in die Karten gespielt hat bei der EM, denn der teuerste Abwehrspieler der Welt, der hätte Oranje sicherlich beim Turnier ganz gut zu Gesicht gestanden.
Ja, allerdings aber alle Großen raus und jetzt die zwei Größten im Finale und das gucken sich garantiert auch die Geburtstagskinder von heute an und wir sagen auch nochmal Happy Birthday, lasst euch ganz doll feiern und bleibt alle gesund.
Heute in der Sportgeschichte.
Und wir blicken zurück auf diesen Tag in der Sportgeschichte, 8. Juli 1912. Da holte der finnische Leichtathlet Hannes Kullemäinen im 10.000 Meter Lauf bei den Olympischen Spielen in Stockholm die Goldmedaille. Historisch war die für sein Land. Es war nämlich die allererste finnische Goldmedaille überhaupt bei Olympia. Und zu seinen Ehren wurde dann die russische Fahne gehisst. Aber das hieß nicht, dass der Sieg so überraschend kam, dass man einfach die verkehrte Fahne gehisst hatte. Nein, Finnland gehörte damals noch zum zaristischen Russland. Allerdings wurden die Medaillen dann doch separat für Finnland gezählt.
Ja, und auch der deutsche Fußball erlebte an einem 8. Juli Historisches und gleich mehrfach, nämlich 1990. Da gewann die deutsche Nationalmannschaft das Weltmeisterschaftsfinale von Rom gegen Argentinien mit 1:0. Und wurde zum dritten Mal Weltmeister und auf dem Weg zum vierten Titel. Wir erinnern uns, glaube ich, ganz gut. 2014 war das. Schoss Deutschland in Belo Horizonte Brasilien mit 7:1 aus dem Stadion. Und mit seinem Tor zum 2:0 wurde Miro Klose zudem zum alleinigen WM-Rekordtorschützen.
Stand jetzt aktuell.
Angelique Kerber, die hat auf Rasen einen richtig guten Lauf. Ein Lauf, der sie Stand jetzt ja schon bis ins Halbfinale von Wimbledon getragen hat. Und ihr Viertelfinalmatch gegen Karolina Muchova am Dienstag, das hatte sie glatt mit 6:3 und 6:2 gewonnen. Wie schätzen denn Philipp Joubert und Andreas Thies, unsere Experten vom Tennis-Podcast Chip and Charge, diesen letzten Auftritt von Kerber ein?
Routinierte Leistung und damit erreicht, was sie wahrscheinlich erreichen wollte, nämlich die Chance zu bekommen, gegen die weltbeste Spielerin auf dem Center Court, um das Wimbledon-Finale zu spielen.
Sie musste gar nicht so viel machen, hatte ich das Gefühl. Muchova hat die ganze Zeit dann auch selber dafür gesorgt, dass Kerber die Punkte dann auch macht und hat sehr häufig dann einen halben Meter zu weit geschlagen, die ihre Rückhand beziehungsweise dann auch Angriffsschläge mit der Vorhand, hat die Linien nicht getroffen und Kerber zum Beispiel über den schlechten Aufschlag oder über ihren schwächeren Aufschlag redet man ja häufiger, hat 68% ihrer Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht und 54% nach dem zweiten Aufschlag. Und 54% nach dem zweiten Aufschlag zu gewinnen, ist einfach keine schlechte Quote. Da, glaube ich, können wir nicht in irgendeiner Weise dran rummäkeln. Muchova wollte, glaube ich, zu viel dann auch zu viel mit dem Aufschlag machen und zu viel dann vielleicht auch mit den glatten Schlägen von Angelique Kerber machen. Ja, und hat ständig dann die Fehler gemacht. Wir müssen da, glaube ich, gar nicht zu viel überanalysieren. Kerber musste, glaube ich, gar nicht viel mehr machen.
Das ist dann natürlich auch die perfekte Art von Match für Kerber, die dann sitzen kann oder da sitzen kann und warten kann, was die Gegnerin macht. Und die Gegnerin nimmt sich halt selber aus dem Turnier. Und das, perfekter kann es eigentlich gar nicht für Kerber laufen. Und sie hat alle Kräfte geschont und die kann sie dann in der nächsten Runde gebrauchen.
Die nächste Runde, das ist jetzt das Halbfinale. Da steht sie jetzt bereits zum vierten Mal in ihrer Karriere. Zweimal schaffte sie es dann auch bisher weiter ins Finale, gewann 2018 ja auch das Turnier. Allerdings gab es ja in ihrer Karriere auch in Wimbledon sehr frühe Knockouts auf dem heiligen Rasen, Philipp, oder?
Ja, sie hatte in den letzten Jahren auch mal frühe Niederlagen in Wimbledon dabei. Aber über die letzten 10 Jahre ist sie eine der Top 5 Wimbledon-Spielerinnen. Und das hat sie natürlich gemeinsam mit anderen, die das auch noch im höheren Tennisalter schaffen. Und es gibt einfach bestimmte Fähigkeiten, die sich in Wimbledon immer und immer wieder auszahlen. Dazu gehört die Beinarbeit, dazu gehört die Fähigkeit, diese flachen Schläge nehmen zu können. Dazu gehört eben auch eine gewisse Konstanz. Ich glaube, was bei Kerber wirklich unterschätzt wird, ja, der Aufschlag gehört nicht zur Weltspitze, aber ihre Fähigkeit, Returns immer und immer wieder reinzubekommen und damit die Gegnerin überhaupt zu zwingen, Ballwechsel einzugehen, was ja auch nicht allen auf dem Rasen gelingt, Gegner oder Gegnerin dazu zu zwingen. Das sind halt einfach Faktoren, die immer wieder dazu führen, dass Kerber, die sicherlich auch eine Selbstbewusstseinsspielerin ist, die das dann hier auch immer wieder aktivieren kann, einfach Jahr um Jahr zu den Favoritinnen um den Wimbledon-Titel gehört und hier jetzt auch eine solide Chance natürlich hat, das Turnier zu gewinnen.
Dazu kriegt sie aber mit Ash Barty nun eine Gegnerin, gegen die sie sich natürlich strecken muss. Da muss sie mehr zeigen als gegen Muchova. Wie sieht denn die Bilanz der beiden Stand jetzt aus?
Das Head-to-Head steht 3-2. 5-mal haben die beiden sich auf Hartplatz gegenüber gestanden und so ein richtig, richtig enges Match hat es nur beim ersten Mal in Brisbane gegeben.
All diese Matches waren auf schnellen Courts. Ja. Wuhan unter Umständen schnellste Court auf der Tour. Sydney ist super schnell. Die Elite Trophy waren in den letzten Jahren schnell. Brisbane gehört zu den schnelleren Courts. Also kein Wunder, dass sie sich dann hier auch in Wimbledon treffen.
Und worauf genau kommt es jetzt bei diesem 6. Duell an für Kerber?
Eine Frage wird wirklich ziemlich entscheidend am Donnerstag, wenn Barty auch hier 93% der Aufschläge von Kerber reinbekommt und Kerber das nicht mit einer ähnlichen Zahl kontern kann, dann wird das unglaublich schwer für Kerber. Ich halte die Ballwechsel, die wir sehen werden, jetzt im Vorhinein erstmal für relativ ausgeglichen. Beide werden Mittel haben, um der Gegnerin zuzusetzen, aber wenn da eine große Diskrepanz herrscht bei den Returns, die ins Feld zurückkommen, dann wird das Barty wahrscheinlich für sich entscheiden und da hat sie ehrlicherweise schon einen Vorteil, was den Aufschlag angeht. Also muss Kerber vielleicht hoffen, dass die Quote mal wieder nicht kommt und das ist häufiger bei Barty so, selber viele erste Aufschläge reinbekommen und dann, wie gesagt, in den Grund- oder in den Grundlinienball wechseln, sollte sie eine 50-50-Chance haben, das Match für sich zu entscheiden.
Barty gegen Kerber, eins der beiden Halbfinals, das andere bestreiten Sabalenka und Pliskova. Das ist ein ziemlich fantastisches Line-up und eines Grand Slams absolut würdig, das unterstreichen auch Andreas und Philipp, die sagen, für Top-Tennis ist gesorgt.
4 Halbfinalistinnen, 3 davon waren oder sind die Nummer 1 der Weltrangliste, 1 ist die Nummer 2 der Setzliste.
Sabalenka und Barty sind die Formspielerin des Jahres gewesen. Natürlich haben sie nicht die beiden Grand Slams bisher gewonnen, aber davon ab waren sie auf der Tour die besten Spielerinnen, gerade im Frühjahr. Ich sehe hier jetzt keines der möglichen 3 Matches mehr, dass irgendwie ein Stinker werden sollte oder langweilig werden sollte. Denn die Qualität ist jetzt einfach konstant hoch und ich bin mir bei allen 4 sicher, dass sie gute Leistungen bringen können.
Und alles Wichtige über diese Matches und Wimbledon und die Tenniswelt im Allgemeinen hört ihr natürlich bei Chip and Charge, unserem Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Unbedingt abonnieren.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Dann bleibt uns noch der Blick auf den heutigen Sporttag. Wir haben da natürlich wieder ein bisschen uns was rausgesucht, um euch ein paar Tipps zu geben, was ihr heute so gucken könnt.
Ja, Tennis zum Beispiel. Wimbledon. Heute Vormittag spielt Djokovic um den Einzug ins Finale gegen Shapovalov von Angie Kerber. Dann am Mittag im Semifinale gegen Ashleigh Barty. Also das haben wir vorhin ja schon gehört. Und das für euch als kleiner Tipp. 14:30 soll es losgehen, wenn sich das nicht ein bisschen verschiebt.
Und die Kollegen von Chip and Charge, die blicken natürlich auch ganz ausführlich nicht nur bei uns voraus, sondern selbstverständlich in ihrem eigenen Podcast auch. Da erfahrt ihr alles rund um Wimbledon und in der ganz aktuellen Ausgabe, da geht es natürlich dann auch um Roger Federer. War es das für ihn, war es das nicht? Wir haben ja vorhin schon ein bisschen in der Dreierkette spekuliert. Die Kollegen von Chip and Charge, die können das noch ein bisschen besser einordnen als wir. Unbedingt abonnieren den Podcast und reinhören.
Und dann haben wir natürlich auch wieder die Tour de France, die 12. Etappe landschaftlich. Malte, wird das sehr, sehr schön. Du genießt das so ein bisschen, oder? Du, dein Radfahren ist auch so ein bisschen, das interessiert dich. Da bist du, da hast du ja auch immer richtig gelegen mit deiner Orakelei hier.
Naja, immer aber auch schon nicht. Aber schon ein paar Mal. Also öfter als beim Fußball bei der EM, glaube ich. Das, obwohl ich anfangs vor der EM gesagt habe, Italien wird Europameister. Also ja,
aber
ist
das
ja
ist
noch
aus Leidenschaft. Das aus Leidenschaft,
ja, das stimmt,
weil du einfach dieses Team liebst. So wie ich gesagt habe, Deutschland wird Europameister. Zwar nicht dran geglaubt, aber natürlich gehofft. Das ist einfach normal.
So ist es. Aber Tour de France ist natürlich jetzt erstmal noch Thema bei uns. 160 Kilometer geht es nach Nîmes und da sind tolle Landschaften dann wieder zu passieren. Unter anderem natürlich auch das malerische Flusstal der Ardèche. Imposanten Schluchten, die sich da rechts und links der Straße dann hochtürmen. Also das wird dann schön. Aber ich glaube, die Fahrer, die haben nicht so viel Zeit, sich das anzugucken. Dazu wird auch das Tempo viel zu hoch sein. Und die müssen ja auch konzentriert sein. Nicht, dass sie da wieder sich auf die Nase legen. Wir sind ja dann doch überraschend sturzfrei geblieben in den letzten Tagen. Da ist dann nicht mehr so viel passiert wie zum Start. Aber am Ende, da wird es dann auch nochmal heikel. Es wird wohl einen Sprint wieder geben. Und vielleicht können wir dann am Ende wieder sagen, Mark Cavendish. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht holt er ja seinen vierten Tageserfolg.
Du, pass auf, ich beobachte das hier mit viel Interesse und auch ein bisschen Amüsement. Ich finde das super. Ich gucke nämlich dann heute Nachmittag wieder Tour de France und dann habe ich dich irgendwie immer im Kopf. Jetzt ist es Frage, ist das Fluch oder Segen? Aber jedenfalls begleitest du mich immer durch jede Etappe. Herzlichen Glückwunsch, Malte.
Fürchterlich, jetzt weißt du, wie sich Podcast-Hörer bei uns auf meinsportpodcast.de fühlen.
Gelernt ist gelernt, Malte.
So sieht's aus. Und morgen könnt ihr uns und natürlich auch Andreas Wurm auch wieder hören.
Selbstverständlich. Wenn ihr wollt, wenn ihr müsst, vielleicht hört ihr das mit jemandem zusammen. Ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit sehr gerne den Podcast abonnieren. Oder, das habe ich neulich gemacht, jemandem gezeigt, wie man es abonniert. Ja, könnt ihr ruhig auch mal bei euren Freunden oder den Kollegen machen. Zeigt ihnen, wie man den abonniert. Schreibt eine kurze Bewertung. Gibt uns Sterne bei iTunes. Und Malte hat es gerade gesagt, hört weiter fleißig meinsportpodcast.de. Malte Audio, damit ihr auf dem Laufenden seid.
Ja, oder der Mama einfach mal zeigen. Ich muss meiner Mutter demnächst ein neues Handy einrichten. Vielleicht spiele jeder einfach mal einen Podcatcher drauf und abonniere da alles durch. Das wäre vielleicht auch mal was.
Ja, genau.
Und vielleicht mache ich ihr dann auch noch den Webstream von Sportradio Deutschland drauf. Dann kann sie alle 15 Minuten, 24 Stunden am Tag Sportinformationen hören, weil es gibt immer so schnell dann neue Nachrichtenblöcke bei den Kollegen. Ich glaube, meine Mutter wird es weniger interessieren, aber für euch als Sportfans wird das sicherlich schon absolut was sein. Unbedingt reinhören bei den Kollegen und natürlich bei uns. Ich hatte es, glaube ich, schon gesagt, Sport für die Ohren rund um die Uhr. Das ist unser Motto. Auch morgen wieder Gruß und Kuss von
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.